der Marketing Transformation Podcast mit Erik Siegmann.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Transformation Podcasts. Heute mit dem Guru der sozialen Medien. Herzlich willkommen, Robert Seeger.
Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ich schon zum zweiten Mal dabei sein darf.
Ich bin wirklich stolz. Du warst in der Folge 13 dabei. Vielen Dank. Da war ich, das war einer meiner ersten Remote-Podcasts. Damals war das nur dem Urlaub geschuldet. Jetzt ist es schon tägliche Übung. Der Erfolg der 13. Folge ist spätestens jetzt ein richtig guter Anlass, dass wir zweimal wieder sprechen. Für alle, die dich nicht kennen, du bist für mich, aber nicht nur für mich, vor allen Dingen auch für viele andere, die erste Anlaufstelle, wenn es darum geht, wie ich denn eigentlich das Beste aus den sozialen Medien raushole. Du stellst dich bestimmt noch mal kurz selbst vor und dann wollen wir heute darüber sprechen, was wir denn eigentlich von den Künstlern lernen können, um soziale Medien besser zu gestalten. Lieber Robert, aber stell dich noch mal ganz kurz selbst vor, bitte.
Genau. Und du hast mir mit dem Thema ja schon das Stichwort für die Vorstellung auch gegeben. Mhm. Ich bin der Robert und ich komme aus dem wunderschönen Österreich, aus der Hauptstadt des Arnold Schwarzenegger aus Graz. Und ich bin eigentlich gar kein Digital-Marketer vom Beruf her, sondern vom Beruf bin ich Kunsthistoriker mit einer Spezialisierung auf spätgotischen Holzskulpturen, weil das aber niemand braucht auf der Welt. Ja? Also das ist so ein Wissen, das ist so wirklich Nische. Habe ich mich dann eben spezialisiert schon seit vielen Jahren auf Social Media. Ich bin ja groß geworden mit MySpace, das kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Ich mache das jetzt seit 15 Jahren und wurde so ein bisschen vom verlachten Nerd zu schon etwas, wo ich sage, da ist was draus geworden aus dem Social Media. Social Media ist erwachsen geworden. Das ist heute keine Experimentierphase mehr. Und ich bin als Kunsthistoriker trotzdem immer noch der Kunst verbunden. Und ich habe jetzt einmal versucht herzuleiten, was kann man denn eigentlich von der Kunstgeschichte lernen oder von Künstlern eigentlich lernen, um bessere Social Media zu machen.
Robert, brauchen wir denn überhaupt bessere Social Media oder ist nicht eigentlich schon alles in Ordnung? Ich meine, Social Media ist eine absolute Gewinnerkategorie. Eigentlich bedarf es doch da gar keine Verbesserung, oder?
Es ist definitiv eine Gewinnerkategorie, da hast du recht. Es ist gewachsen. Es wird auch niemand mehr sagen, dass es weggeht. Allein durch die Covid-Krise hat die Nutzung noch einmal, glaube ich, um 43% zugenommen. Auch quer durch alle Altersgruppen, auch bei den ganz Alten ist es jetzt wirklich angekommen. Aber das hat nicht immer etwas damit zu tun, dass damit auch gleichzeitig die Qualität steigt. Die Nutzung steigt, ganz klar. Aber damit steigt auch zum Teil das Unvermögen derer, die es verwenden. Und ich bin ja, wer mich kennt, weiß, ich bin ein Vorkämpfer für gutes, ehrliches Social Media und ich bekämpfe ja leidenschaftlich Spam, Fake und Scheiße. Das sind so diese FFS, also Spam, SFS, das ist es, und gegen das kämpfe ich und ich versuche quasi den Leuten Mut zu machen, sich in sozialen Medien was zu trauen, gegen den Einheitsbrei und gegen den Strom so ein bisschen zu schwimmen. Und dafür brauchen wir es, glaube ich, ein bisschen. Und dann möchte ich weil du das jetzt angesprochen hast, da möchte ich eine kurze Geschichte erzählen. Und zwar, kennst du den, jetzt muss ich kurz nachdenken, dass ich jetzt keinen Blödsinn sage.
Jetzt bin ich gespannt.
Ja, muss ich nachdenken. Ich erzähle, kennst du die Geschichte eines Bankraubes, der 1995 in Pittsburgh stattgefunden hat?
Nee, die Geschichte kenne ich nicht.
Die kennst du nicht. Und zwar ein Bankräuber, und er war ein erstmaliger Bankräuber. Also er war sozusagen ein Start-up der Bankräuber, ein Quereinsteiger, ging in eine Bankfiliale in Pittsburgh. Und er hatte keine Maske, er wusste das ja noch nicht, wir hatten ja auch noch nicht die Covid-Zeit. Das heißt, er ging völlig unmaskiert auf der Suche nach alternativen Finanzierungsformen und er überfiel die Bank, ging dann mit seiner Beute nach Hause und am nächsten Tag klingelte es bei ihm zu Hause und die Polizei stand vor der Tür. Und der junge Mann war vollkommen von den Socken. Er war richtig, er war total verärgert, wie ihm das passieren konnte, weil er hat sich sein Gesicht mit Zitronensäure eingeschmiert und er war felsenfest davon überzeugt, dass er dadurch unsichtbar geworden ist. Und dieses Phänomen wurde dann von zwei amerikanischen Psychologen untersucht. Und das nennt sich der sogenannte Kruger-Dunning-Effekt. Die zwei Soziologen, die das untersucht haben, heißen Kruger und Dunning. Und die haben Folgendes festgestellt. Es ist so, je inkompetenter Menschen sind, desto höher ist ihr Selbstbewusstsein. Das heißt, wenn ich ganz wenig über was weiß, habe ich ein extrem hohes Selbstwertgefühl und glaube, ich kann das alles am besten. Und so ein bisschen eine Tendenz sehen wir jetzt auch in digital ganz generell, aber in Social Media auch wieder. Vor ein paar Monaten haben wir noch gefaxt und waren damit sehr glücklich. Jetzt können wir einmal zoomen und Facebooken und vielleicht sogar Clubhausen und glauben, wir sind quasi am Gipfel der Klugheit. Aber in Wahrheit steigt diese Kurve an und irgendwann ist man an diesem Mount of Stupidity und es dauert, dann kommt man ins Tal der Tränen und es dauert wieder, bis man an das Plateau der Weisheit kommt. Auch das haben wir vielleicht von den Künstlern gelernt. Kein Künstler ist noch vom Himmel gefallen und war mit den ersten Pinselstrichen erfolgreich. Auch hier steckt Übung dahinter. Das wäre so das, warum wir es vielleicht heute brauchen.
Okay, was ist denn das größte Problem mit sozialen Medien heute? Man könnte ja sagen, gesellschaftspolitisch gibt es ja jede Menge Probleme in puncto Fake News, Polarisierung, Hass. Aber jetzt mal wir reden ja viel über Kommunikation und mit werblichen Zielen. Was ist denn aus dem Werbekomplex heraus das größte Problem aus deiner Sicht?
Das größte Problem ist die Eintönigkeit. Das größte Problem ist die Gleichförmigkeit von Dingen. Heute, du brauchst dir nur mal anschauen, die Influencer-Landschaft in sozialen Medien. Nicht nur, dass die heute alle in Dubai wohnen, die haben auch lange, lange Beachwaves. Die Frauen stehen mit Duckface vor einem Hotel und sie sind de facto nicht mehr voneinander zu unterscheiden. Ganz viel, was heute in sozialen Medien passiert, ist, das habe ich euch schon gesehen. Das habe ich heute schon fünfmal gesehen. Und wenn es B2B ist, dann ist es hoffentlich ganz ein bisschen grau und edel. Silber vielleicht noch, das wäre schon schön. Ja? Aber das war's dann auch schon. Also diese völlige Monotonie von sozialen Medien, die uns eigentlich extrem auch irgendwie langweilt, die ist aus der Sicht des Marketers das Allerschwierigste. Und da kann man schon etwas zum Beispiel, weil du gesagt hast, kann man etwas von Künstlern lernen. Ja, total. Es gibt so etwas, was man hier als Regel davon ableiten kann. Das nennt sich, ich habe das genannt, sei im Salon der Ausgestoßenen. Es war nämlich so, dass in den 1870er, 80er, also im späten 19. Jahrhundert, war die Kunstwelt in Frankreich. Dort war die Metropole der Kunstwelt. Und wenn du es als Künstler schaffen wolltest, dann musstest du es dort schaffen. Und einmal im Jahr gab es die berühmteste Ausstellung, das war der Salon. Und um in den Salon zu kommen und deine Bilder dort einem breiten Publikum zu präsentieren, musstest du allerdings gewisse Normen erfüllen. Das heißt, du musstest stilistische Vorgaben einhalten und dann gab es Künstler, die aus dieser Norm herausgefallen sind. Warum? Sie sind zum Beispiel in die Landschaft hinausgegangen und haben dort angefangen zu malen. Und so paradox uns das auch erscheint, Künstler wie Claude Monet wurden nicht in den Salon zugelassen, ja, weil sie für damalige Verhältnisse einfach völlig inakzeptabel waren. Und sie haben dann ihren eigenen Salon gegründet, den Salon des Refusés, also den Salon der Ausgestoßenen, der Nicht-Zugelassenen. Und ich glaube, dass du auch in sozialen Medien nicht immer nur darauf bedacht sein musst, dass es unbedingt allen gefällt, sondern durchaus mal auch ganz bewusst visuell neue Wege gehen, von der Kommunikation neue Wege gehen, weil das Gleiche, das haben wir alles schon gesehen, das kennen wir euch schon, das haben wir alles schon gesehen, 100-mal haben wir das schon gesehen. Das schöne Frühstücksbuffet im Hotel, das habe ich schon gesehen. 100.000 Mal, das brauche ich nicht nochmal.
Was wäre denn ein Beispiel für ein Monet der Gegenwart?
Also, einen, also nehmen wir, dass wir jetzt nicht zu, also jetzt nehmen wir ein markentechnisches Beispiel und nicht ein künstlerisches Beispiel, ja, um hier quasi niemanden zu sehr
Bansky,
zu.
Bansky würde vermutlich genau. aus den.
Genau. Der Banksy wäre so jemand, der genau auch in dieses Schema hineinfällt, den auch ganz viele nicht cool finden. Der sich auch aus diesem traditionellen Museumsverband in Wahrheit zurückgezogen hat und sagt, ihr wisst nicht einmal, wie ich ausschaue. Und noch dazu ist natürlich der Banksy einer, der die Finger immer ganz tief in die Wunde legt, ja, und gar keiner so ist, den die Leute immer so mögen. Ein ganz interessantes Beispiel, bleiben wir bei schnöder Machtkommunikation, es muss ja nicht immer Kunst sein, das mir extrem gut gefällt, ist zum Beispiel der Vergleich von sowas Trivialen wie Rasierermarken. Rasierermarken finde ich wahnsinnig spannend, weil es alteingesessene Rasierermarken wie Gillette und Wilkinson und so gibt. Und wenn du die deren Kommunikation, und zwar egal, ob es das jetzt über Banner aussteuern oder über Instagram oder Facebook, die reden immer noch über das Gleiche wie in meiner Jugend, nämlich dass sie jetzt 27 statt 26 Klingen haben, die sie jetzt schon selber reinigen und einen ultra coolen Schwingkopf haben, der sie automatisch an den Duschstrahl anpasst. Also das ist ganz viel Feature-Kommunikation, ganz viel Technik, ganz viele Dinge, die ich halt schon gesehen habe, und sie zeigen immer das Produkt, und in Wahrheit schaut das Produkt halt, ist ein Rasierer, das habe ich schon gesehen. Das schaut seit meiner Jugend nicht viel anders aus. Und dann gibt's eine Rasierermarke, die in den letzten Jahren extrem, vor allem in sozialen Medien, für Furore gesorgt hat. Das sind Billy Razors. Und die zum Beispiel, die zeigen gar nie ein Produkt. Da weiß man gar nicht, wie das Produkt an sich ausschaut. Die reden auch nicht über Features, sondern die reden eher über Wertehaltung. Die bringen eine völlig neue Bilderwelt her und haben das schon in einer Zeit gemacht, wo die anderen noch nicht so genau gewusst haben, was Body Positivity und so weiter ist. Also lange vor, bevor Dinge Mainstream wurden. Und da kannst du natürlich heute als Marke schon noch einmal in diesem Meer der schwierigen Aufmerksamkeit ein bisschen Gefallen bekommen.
Okay, finde ich gut. Also das war der Salon des Refusés, das ja, genau. Heißt weg aus dem Mainstream und anders sein und aus der Masse hervorstechen durch Andersartigkeit. Haben wir noch einen Trend, den wir von den Künstlern lernen können?
Total. Wir haben ja jetzt ein Künstlerjubiläum in Österreich. Wir haben heuer das Beuys-Jahr, Josef Beuys, da muss man kunsthistorisch schon sehr gut versiert sein, dass man Beuys so am Kopf und am Schirm hat, ja, weil ein österreichischer Aktionskünstler, der seine größten Erfolge in den 70er Jahren gefeiert hat, er hat eine unvergessliche Aktion gemacht, America Likes Me and I Like America. Da wurde er gefesselt in einem Flugzeug nach New York geflogen, wurde dann auf den Füßen aufgehängt, in eine wartende Rettung gesteckt, mit der Rettung in eine Galerie in New York gefahren. Dort wurde er wieder an den Füßen nach oben in einen Raum gesperrt, wo er mit einem Filzumhang 3 Tage mit einem wilden Kojoten verbracht und mit diesem Kojoten irgendwie versucht hat zu interagieren. Und 3 Tage später wurde er wieder eingepackt und hat, ohne jemals den Boden von Amerika zu betreten, ging er wieder mit dem Flugzeug nach Hause. Und für ihn war das halt die Begegnung mit diesem quasi mystischen Tier. Der Amerikaner war auch die Begegnung zweier Kulturen. Wie geht man mit was Neuem um? Also steht ganz viel, auch noch ganz viel Interessantes, Gegenwärtiges drin. Aber was hat er gemacht? Was hat Beuys ganz generell immer gemacht? Er hat die Komfortzone verlassen. Sich für 3 Tage einfach ihn mit einem Kojoten einsperren lassen, das ist schon ganz weit aus der Komfortzone gekommen. Das ist schon ganz weit das. Und es ist auch ganz weit weg von diesen traditionellen Wegen, die man geht. Und ich glaube, dass du heute so ein bisschen das Problem hast oder auch die Chance, je nachdem, wie man sieht, diese völlig ausgetretenen Pfade ein bisschen zu verlassen. Ja? Viele glauben ja da draußen, du wirst es selber aus deiner Praxis wissen, es gibt diese... Ich habe jetzt diesen Begriff gehört, dieser Duopoly, es ist ein Monopol zweier großer Firmen. Da gibt es halt Google und da gibt es halt noch Facebook. und Facebook, Instagram und Google, YouTube, und das war's dann auch schon, und quasi es gibt sozusagen Mainstream Social und Mainstream Digital. Und was wir aber übersehen, ist, dass es abseits der Komfortzone, abseits von dem, was wir traditionell so am Schirm momentan haben, ganz viel anderes gibt. Wenn du dir das aktuelle Jugendmonitoring in Österreich des Jahres 2021 anschaust, wo man eine repräsentative Umfrage in der österreichischen Jugend unter 20 gemacht hat, und da ist herausgekommen, dass die österreichische Jugend 14 Netzwerke hat, die von mindestens 20% benutzt werden. Wir reden nicht von Facebook, und wir reden hier aber auch von Discord, wir reden von Twitch, wir reden von Pinterest, wir reden irgendwann mal vom Clubhouse, das ist ja gar nicht vorbei, wir reden von Twitter, also wir reden von ganz, ganz viel, und ich glaube, wir sehen diese sogenannten, in Amerika würde man sagen, diese Dark Horses nicht. Wir sehen die Außenseiter nicht. Vielen Menschen war bis vor ein paar Wochen Reddit nicht einmal ein Thema. Die haben nicht mal gewusst, was es ist. Ja? Mhm. Dann haben sie in der Zeitung gelesen, total gefährlich, da können sie was posten und dann geht was an der, da geht was an der Börse durch. Also ganz ein großer Rat von mir ist, überseht's bitte nicht, dass da draußen, außerhalb von dem, wo ihr euch wohlfühlt und was ihr halt schon immer gemacht habt, noch ein Universum anderer Möglichkeiten steckt.
Mhm. Robert, ich verstehe die Schmerzen, die durch das Verlassen der Komfortzone entstehen können. Sag mir noch mal kurz, was sind die Nutzen? Ich glaube, der offensichtliche Nutzen ist mehr Aufmerksamkeit fürs Geld oder fürs gleiche Geld. Was sind noch die weiteren Nutzen, die ich habe, wenn ich so aus der Komfortzone rausgehe als Advertiser?
Also die großen Vorteile sind, ich habe mehr Platz. Ja? Mhm. Also es sind vielleicht nicht so viele, ich kann neue Zielgruppen erschließen, vielleicht viel, viel homogenere Zielgruppen. Ja. Ich kann, wenn ich heute auf Twitch, der Gaming-Streaming-Plattform, die wachsen um 80%, ich meine, wo wächst noch mit 80%, außer vielleicht bei TikTok. Ja. Und dort weiß ich, ich habe eine sehr homogene Zielgruppe, zumindest was ihre Interessen betrifft. Ich kann die relativ leicht ansprechen. Was zum Beispiel niemand, also für mich das Paradoxeste, und vielleicht tue ich den Leuten auch Unrecht, aber in meiner Wahrnehmung mit meinen Kunden ist zum Beispiel das Thema Pinterest gar nicht am Schirm. Ja? Und das ist paradox eigentlich, wenn du dir anschaust, dass ja Deutschland ein Pinterest-Land ist. Das ist ja ein regionales Phänomen, und in einer Zeit, wo die Geschäfte alle zu haben, wurde Pinterest sowas wie die Storefront des Web. Ja, das wurde die Auslage des Web. Aber das so richtig auch jetzt, du hast es richtig gesagt, ist auch werblich zu nutzen einmal, passiert halt einfach nicht. Ja, also die Möglichkeit, geht's doch nicht dorthin, wo ihr mehr zahlt, sondern geht's dorthin, wo ihr auch vielleicht Neues lernt. Schaut's doch einmal auf TikTok, vielleicht, wenn ihr quasi in der jungen Zielgruppe interagieren wollt, probiert's mal was auf Reddit aus. Also das sind so, also auch mal das ausprobieren, um wegzugehen aus diesen ausgetretenen Pfaden und leichter, schneller, einfacher ganz bestimmte Zielgruppen auch zu erreichen.
Wir werden vielleicht am Ende, wenn wir alle seine Thesen und Vergleiche zu der Kunstwelt im Wesentlichen durchhaben, wenn wir nochmal drüber sprechen, was denn die Befähigung sein muss auf der Advertiser-Seite, um diesen Weg auch deinen Empfehlungen auch folgen zu können. Ne? Weil bis jetzt höre ich da vor meinem inneren Auge schon ganz viel Zuspruch, aber es gibt ja einen Grund dafür, warum das nur ganz wenige Unternehmen können, und vielleicht kannst du da auch ermutigen, wie man die Ziele dann erreicht. Aber ich würde gerne nochmal bei deinen Beobachtungen und deinen Vergleichen weitermachen. So, ich habe mir den Monet gemerkt, mhm. Ich habe mir den Beuys gemerkt.
Den Beuys.
Haben wir noch einen dritten?
Pass auf, jetzt habe ich einen schönen, den wir alle kennen,
Den Beuys kennen wir in Deutschland auch, ne? Ach, also es ist jetzt nicht so, dass wir den Beuys nicht kennen. Und darf ich nochmal sagen, für unsere mitteleuropäischen Zuhörer, eine Rettung ist ein Krankenwagen in unserer Sprache, richtig?
Eine Rettung, er wurde nicht an sich gerettet, danke, eine Ambulanz.
Ich wollte nur ein bisschen was zur Verständigung beitragen.
Vielen Dank, danke. Also vielleicht,
sehr,
also
sehr gerne.
Wir möchten, ja. Nein, nehmen wir einen, und das finde ich auch total spannend, ist, da kommen wir vielleicht jetzt in eine Schiene hinein. Wie komme ich denn als Advertiser raus aus der Komfortzone? Und da zahlt es sich aus, sich ein bisschen mit Salvatore Dali zu beschäftigen. Ja, den kennen wieder wahrscheinlich alle. Surrealist in Figueras, sein wunderbares Museum zu sehen. Und da möchte ich was Interessantes. Also es ist so, dass die Beschäftigung mit surrealer Kunst dazu führt, dass sich in deinem Kopf auch etwas verändert. Und da gibt es ich weiß nicht, ob du das schon einmal gehört hast, da gibt es ein ganz interessantes Experiment, das man an mehreren Orten der Welt wiederholt hat, in Österreich, in Deutschland, aber auch in Amerika. Und zwar hat man eine Gruppe von Menschen, hat man in zwei Kontrollgruppen geteilt, und man gab ihnen, bevor sie eine bestimmte Aufgabe erfüllen mussten, nämlich einen Kreativitätstest zu machen, gab man ihnen einen kurzen Text zu lesen. Und die Kontrollgruppe A bekam einen Text zu lesen von einem Arzt, der mitten in der Nacht geweckt wird und zu einem kranken Kind gerufen wird. Und der Arzt, der springt auf seine Kutsche und er fährt total lang und so das Rad lockert sich, die Pferde werden müde, aber mit letzter Kraft rettet er sich in das Haus dort hinein und kann dieses arme Kind gerade noch vor dem Tod retten, und es geht gut aus. Und die zweite Gruppe kriegt einen ähnlichen Text, nur dieser zweite Text ist der Originaltext von Kafka, ein Landarzt. Ja? Mhm. Und in diesem Text kann jeder selber nachlesen, ist nur ganz kurz, ganz ein kurzer Text, ist auch nur ein Fragment, typisch Kafka halt. Ein Landarzt wird in der Nacht aufgeweckt und wird zu einem kranken Burschen gerufen. Wie er aber dann in seinen Stall geht, dann plötzlich seine Pferde weg, er geht dann zurück in sein Haus, dann ist der Kranke plötzlich bei ihm zu Hause in seinem Bett. Wie er dann näher geht, wird die Wunde schon von den Würmern gefressen, wie er sie umdreht. Also richtig, richtig Kafkaesk. Und jetzt kommt es total verblüffend an diesem Experiment. Also die haben diesen Text gelesen und mussten danach so klassische Kreativitätsaufgaben, wo man so Muster erkennen muss und Farbschemen und so weiter und auch so klassische Brainstorm-Aufgaben erfüllen. Und die Gruppe, die Kafka gelesen hat, war doppelt so gut wie die anderen. Nicht ein bisschen besser, sondern in jeder einzelnen Kontrollgruppe doppelt so gut. Das heißt, wenn du das nächste Mal zu einem Kunden gehst, dann sagst du, Briefing lesen wir kannst, gell? Wir lesen jetzt zuerst Kafka oder wir schauen uns ein paar Bilder von Dali an, weil dann kommt vielleicht unser Hirn schon quasi in den Flow hinein, dass wir vielleicht an Lösungen denken, die halt nicht dieses klassische Schema haben, das wir immer haben, und dann kommen halt so Lösungen raus, wie zum Beispiel, dass ein englisches Luxus-Modehaus hat angefangen, einen YouTube-Kanal aufzubauen, der ausschließlich besteht aus Aufnahmen der Security-Kamera, wo Leute im Shop klauen, also wo sie stehlen. Ja? Also das alleine ist schon mega lustig. Ja? Der hat unglaublich viele Views und auch Zuspruch, und es ist auch wahnsinnig knapp an der Marke, weil du natürlich damit sagst, aha, schau mal, es ist so wertvoll, bei uns wird halt da gestohlen. Also dieses durchaus sei ein bisschen oder träume halt wie Dali, hilft dir vielleicht auch selber so ein bisschen aus dieser Komfortzone herauszukommen.
Das finde ich ein super schönes Beispiel. Das funktioniert vermutlich bei kreativen Prozessen besser als bei der Budgetplanung, obwohl je nachdem, welches Ziel man verfolgt. Richtig gut. Also das kann ich mir auch gut merken. Ich träume wie die Surrealisten oder ich denke und fühle wie Kafka. Hast du noch einen?
Ja, wir haben noch einen schönen. Schönes Beispiel, schöner Künstler, Marcel Duchamp, kennen wir auch. Ja? Ich denke hier an seinen berühmten Fountain. Also er hat einmal ein 1917, ein Pissoir. Also ich weiß nicht, ob man bei euch auch Pissoir sagt, ja, nachdem man schon nicht Rettung sagt. Ja.
Das haben wir uns von den Franzosen abgeguckt.
Ja, weißt du, also ja. Hat er ja quasi ein Pissoir ins Museum gestellt. Auch, was ist die Botschaft? Dass man Grenzen überwinden, Grenzen brechen soll. Diese Ready-Mades haben ja versucht, die Grenze zwischen Kunst und Realität auch irgendwie auszulöschen. Und ich glaube, wenn du es heute mit Online- und Social-Marketing auch schaffst, diese Grenze zwischen der Realität und dem Digitalen aufzulösen und zu verschmelzen, dann erreichst du unglaubliche Dinge. Und mir ist eine einzige Kampagne ganz besonders in Erinnerung geblieben des Jahres 2020. Und es war noch dazu eine in einer Branche, die es echt nicht leicht hatte, nämlich der Tourismus. Und mir ist eine besonders in Erinnerung geblieben. Und zwar war das die Kampagne des Tourismusverbandes in Island mit dem Namen Let It Out. Und die haben etwas meiner Meinung nach Geniales gemacht. Sie haben über soziale Medien aufgefordert, wenn dich dein Leben einfach jetzt anzipft, wenn du genug hast von dem ganzen Corona, dann lass es raus. Lass deinen Frust raus und lass ihn in Island raus. Und dafür haben sie in Island an den schönsten Sehenswürdigkeiten ganz große Boxen aufgestellt. Und du konntest dann auf dieser Webseite reinschreien, Scheiß Corona, ich halt's nicht mehr aus oder was auch immer du als Frust rauslassen wolltest. Und dann hat es diesen Sound. Dann konntest du zuschauen, aber vor allem zuhören, weil gesehen hast du es ja nicht, ja? Wie dieser Sound dann dort in Island vor dem Wasserfall oder vor dem Geysir oder ähnliches abgespielt wurde. Und das ist so eine unglaublich charmante Verbindung zwischen der Realität und dem Digitalen von Social und der Wirklichkeit. Und da verschwimmen am Ende auch die Grenzen von Dingen. Und ich glaube, dass wir, und ich meine, das ist ja so etwas, was ja auf jeden Fall passiert ist, die Grenze zwischen Realität, also, oder sagen wir, diese strikte Trennung zwischen, es ist jetzt real und, oder es ist analog und digital oder was, hat sich völlig aufgelöst. Das, was wir heute hier machen, ist das jetzt eigentlich digital oder ist es jetzt schon, aber wir sehen uns ja trotzdem und reden miteinander und wird das hybride Event wird bleiben. Also das ist so ein Thema, das ganz stark wächst und auch die Verbindung von analogen, klassischen Werbemitteln mit Online-Marketing, all das wird eine der ganz großen Herausforderungen der nächsten Zeit sein.
Sehr gut. Ich versuche mir das alles zu merken, damit ich am Ende noch so eine Art Zusammenfassung hinkriege. Perfekt. Aber wohl, am besten machst du die Zusammenfassung am Ende. Das war jetzt
Marcel Duchamp.
Duchamp, den verbinden wir mit Breche die Regeln.
Und die Grenzen.
Und die Grenzen, Entschuldigung. Breche die Grenzen, alles klar. Und das kann ich mir mit Island merken. Sehr gut. Die ich erkenne so langsam ein gewisses Muster. Ich bin immer noch gespannt auf, was können wir den Leuten im Unternehmen denn sagen, damit sie, Künstler sind ja Individualisten, ne? Das sind ja sehr, sehr, so mal auf aufmerksamkeitsökonomische Effekte getrimmte Wesen, die selten in der Herde funktionieren, nie in der Herde funktionieren. Unternehmer haben da durchaus Parallelen. Marketingabteilungen von großen Konzernen tun sich da manchmal ein bisschen schwerer. Aber vielleicht kommen wir dazu am Ende. Oder hast du noch einen Trend?
Magst du noch was? Willst du noch?
Ja, ich könnte ewig zuhören. Und wir haben ja Zeit. Das ist ein Podcast. Der muss nicht geschnitten werden. Und wer es nicht interessiert, der schaltet halt aus. Da bin ich ja ganz gnadenlos.
Also ich hätte, wenn du wirklich noch willst.
Ich hätte noch drei.
Ja. Ich hätte einen, den hast du schon erwähnt. Das wäre Banksy. Ja? Mhm. Von dem können wir eines ganz wunderbar lernen. Sei zeitgemäß. Mhm. Ja? Warum ist der auch immer so erfolgreich? Naja, er legt quasi den Finger in die Wunde der Menschen. Und jetzt wird es wieder spannend aus Advertising-Sicht. Wohin zielst du deine Werbung ab? Und wenn du dir heute Kampagnen ansiehst, zum Beispiel von Nike oder ähnlichen, wo du sagst, warum verwenden die heute Werbung mit Flüchtlingen, mit Leuten, die keine Füße haben, mit also so Bilderwelten, wo du sagst, das spricht nicht Mainstream an. Das ist nicht Mainstream, ja? Klar, die sprechen Early Adopters an. Und ich glaube, dass das so diese, die Contemporary, wenn du ein bisschen anders bist, wenn du künstlerisch bist, wenn du halt in diese Richtung gehst, dann sprichst du eine gewisse Art von Early Adopters an. Und damit bist du Contemporary. Und Contemporary heißt, dass du auf Trends halt dann aufspringst, wenn es passt und nicht 3 Jahre später. Ich finde es heute fast schon ein bisschen peinlich, wenn ich am World Women's Day am 8. März dann als Unternehmen mich dazu gemüßigt fühle, meine 5 weiblichen Azubis mit einem Ausstellenhelm hinzustellen, die dann quasi den Bizeps herzagen und sagen, wow, wir haben so tolle Frauen. Das wäre vor 10 Jahren, hätten die Leute gesagt, wow, boah, die trauen sich was. Boah, das ist schon cool. Ja? Das ist heute so, was dann sagst du, ah, die machen jetzt halt auch was zu dem Thema. Und wenn ich halt irgendwann auch quasi alle die Diversity der Körpertypen oder ähnliches habe, irgendwann bin ich dann halt Mainstream. Also ich glaube, die wichtige Lehre von Banksy ist, oder Banksy, wie auch immer du es sagst.
Ich glaube, er ist Pole und deshalb können wir Banksy und Banksy zu ihm sagen.
Wir können beides zu ihm sagen. Danke sehr. Wir wissen es ja, wir können ihn ja nicht fragen, weil er ja kein Interview gibt. Ich glaube, es wäre ihm auch egal. Hier die große Lehre ist, sei zeitgemäß und sprich mit einer, versuch eher Early Adopters anzusprechen. Weil dann bleibst du da bei den coolen Jungs.
Kannst du dich noch an die Benetton-Fotografien erinnern aus den frühen 90er Jahren? Das war damals ein Riesenskandal und Benetton ist trotzdem untergegangen. Woran lag denn das?
Naja, solange sie diese, aber untergegangen sind sie viel später erst.
Ja, das stimmt.
Muss man fairerweise sagen. Solange Benetton cool war, haben die Leute auch Benetton. Sie haben es dann nicht mehr geschafft, diesen Coolheitsfaktor in die neue Zeit zu transportieren. Das ist ja das Problem. Irgendwann bist du dann Mainstream und machst da Mainstream-Kommunikation und wer tragt heute schon Benetton? Also,
aber Nike zum Beispiel macht das doch gut, oder? Also die nehmen Poly, also die, ich kann mich nicht, ich weiß nicht mehr, der, ich verbinde das immer noch mit der frühen Black Lives Matters Zeit, also früh, ne? Also was war das irgendwie? Erste Hälfte 2020, da waren die super emotional. Klar, da war auch was Mainstreames dran, aber Nike ist ja jetzt auch keine Nischenmarke mehr. Aber das genau. War halt.
Aber das Spannende, du hast es richtig gesagt, sie haben die Werbung damals mit dem Colin Kaepernick, ja, ich meine, Amerika, da musst du sagen, da hast du den schwarzen Quarterback, der sich bei der Hymne nicht aufgestanden bist, den sie dann nirgends mehr am Spielen gelassen, den hassen sie in Amerika. Ja? Den nehme ich als Testimonial für meine Werbung. Warum? Weil ich spreche die coolen Jungs damit an und wenn die coolen Jungs weiterhin Nike tragen, dann wird der Mainstream wird sagen, was tragen die coolen jetzt? Ah, die tragen immer noch Nike, ah ja, cool. Also oft mache ich halt Werbung oder Kommunikation, die gar nicht Richtung Mainstream targeted. Du hast dann noch genug Mainstream-Kommunikation in der Produktkommunikation, aber wenn du Richtung Image gehst, bist du halt oft eher in Richtung Early Adapters unterwegs. Und ich glaube, dass Benetton so lange Erfolg hatte, solange sie das auch konsequent durchgezogen haben. Und irgendwann waren es dann halt nur mehr bunte Schals in allen Formen. War dann so weit weg plötzlich.
Also verstehe ich. Also Gegenwartskommunikation, das verstehe ich auch. Finde ich richtig gut. Jetzt habe ich noch 2 zu gut.
2 hast du noch gut?
Ja.
Aber pass auf, kommen 2 große Künstler, leicht zu merken.
Ja.
Wir fangen an mit Pablo Picasso. Ja. Und von ihm können wir etwas total Tolles und total Einfaches lernen. Klau, stehle, damit die Deutschen auch verstehen, stehle wie ein Künstler. Der größte Dieb unter den Künstlern war der Pablo Picasso.
Was hat er denn geklaut?
Ideen anderer Menschen, und zwar in Hülle und Fülle. Aber er hat nicht Copy and Paste gemacht, sondern Copy and Adapt. Der hat was gesehen und hat sofort die Idee dahinter verstanden und hat für sich selber adaptiert und viel, viel besser gemacht als das Original. Das hat dann dazu geführt, dass seine Künstlerkollegen, wenn der Picasso gekommen ist, haben sie die Bilder versteckt vor ihm. Die wollten nicht, dass der das sieht. Also der hatte, weil er ein großartiger Künstler war, hat er nicht das Gleiche gemalt, was der Georges Braque gemalt hat, sondern er hat gesehen, hey, Kubismus, das kann ich ja viel besser. Und der hat dann quasi dieses, und ich glaube, du musst nicht jede Kampagne neu erfinden, aber du musst immer quasi schauen, was ist es. Also Copy and Adapt ist so eines der ganz großen Stilmittel. Bleib dran an den Trends. Schau dir jeden Tag ein paar Minuten Vimeo Editors Pick an, Vimeo Nowness, die Vimeo iCandy. Scrolle uneingeloggt am Desktop auf TikTok, ja? Nicht eingeloggt, weil da kriegst du immer noch den Schmarrn, den du schon den Server schon hast. Und schau mal, was beschäftigt denn die Leute da draußen? Welche visuellen Dinge, welche Themen sind denn so weit voraus, dass du sagst, kann ich da nicht irgendwas für mich auch ableiten und machen? Und dann versuch's auch gleich mal. Kann ich nicht schnell irgendwas rapid prototypen, irgendwie schnell mal was hinskizzieren, schnell irgendwas machen? Das kann man, glaube ich, von Picasso lernen, dass du nicht alles von Grund auf neu erfinden musst. Aber du musst da nicht einfach alles nachmalen wie Malen nach Zahlen.
Ja, das verstehe ich. Aber Robert, dein Aufruf zum Klauen und Verbessern, das Verbessern ist, glaube ich, ganz wichtig da drin, weil sonst habe ich ja wieder die Gefahr, dass ich, so wie du vorhin so schön gesagt hast, dass dann alles konform ist und dass im B2B dann noch ein bisschen Silber und Glanz mehr dabei ist, so wie du vorhin sehr treffend beschrieben hast, finde ich. Das heißt, ich muss also schon im Salon des Refusés klauen und möglichst weit vorne suchen und nicht im Mainstream.
Also, genau. Das meine ich, klau nicht aus dem Mainstream. Ja, also geh jetzt nicht auf YouTube und schau, was trendet jetzt dort. Geh nicht auf Facebook und schau, was trendet dort, sondern geh eher auf die modernen Netzwerke, schau, was die Jungen machen und klau von den Besten und mach's noch viel besser. Mhm. Also es hilft nichts, wenn du die 27, wir wollen keine Namen nennen, aber wenn du die 27. grau-silberne B2B-Kampagne, dann sagst du, wow, das ist eine total nette Idee, die haben sogar einmal da ein paar rote Blumen dazu dann. Das ist es nicht, gell?
Hast du spontane Idee für eine gut geklaute und verbesserte Kampagne? Fällt dir was ein?
Also was mir spontan einfällt, hat jetzt nichts mit Kampagne zu tun, ne? Aber etwas, was ich sehr spannend gefunden habe, da hat letztes Jahr ein Hotel eröffnet, ja, und die haben etwas geklaut, die haben nämlich gesehen, schon die Menschen spielen nach wie vor, zumindest in Russland offenbar, wahnsinnig gern Trivial Pursuit. Ja. Mhm. Und wir klauen jetzt den Trivial Pursuit-Mechanismus und wenden ihn auf ein Hotel an. Ja. Und zwar mit einer unfassbar trivialen Mechanik. Du zahlst ein Flatrate für das Hotel, 90 Euro pro Zimmer. Ich sage jetzt, ich weiß es nicht genau. Ja. Und wenn du aber buchst, weißt du nicht, was du für ein Zimmer bekommst. Und du kommst dann hin und musst eine Runde Trivial Pursuit spielen. Und je nachdem, wie viel du weißt, kriegst du die Suite mit dem eigenen Pool. Und wenn es nichts warst, dann musst du halt im Keller ohne Fenster schlafen. Weil dann kannst du noch ein bisschen wissen. Also ich nehme etwas, was schon vorhanden ist und setze es vielleicht auf ein anderes Ding auf. Das sind so Dinge, die mir immer extrem gut gefallen.
Ob das den wirtschaftlichen Erfolg hatte, den das Hotel sich gewünscht hat, ich bin mir nicht ganz sicher. Also vielleicht.
Also. Es war in Russland und da könnte ich mir vorstellen, dass es vielleicht doch funktioniert hat, weil du hast wahrscheinlich immer noch 2 Flaschen Wodka dazu bekommen, egal in welchem Zimmer du schlafst.
Ja, sehr gut. Schön. So, jetzt
die letzte. Eine letzte, und die wird dir gefallen, weil ich glaube, das ist eine, die gerade aus Advertising-Sicht eine ganz schöne ist. Und die ist, sei wie Leonardo. Ne? Und zwar.
Da Vinci nehme ich an.
Genau. Künstler zeichnen sich oft auch dadurch aus, dass sie nie zufrieden sind. Dass sie oft auch gar nicht fertig werden mit den Dingen. Ja? Künstler sind oft Meister der Prokrastination, des Langsamen, des Überarbeitens, des Verbessern. Wenn du dir alleine überlegst, dass der Leonardo da Vinci an der Mona Lisa über 3,5 Jahre gearbeitet hat. Jetzt muss man es jetzt schon, ist eines der tollsten, also nicht eines der tollsten, aber eines der bekanntesten Gemälde, das es gibt. Aber es ist halt nur so klein, ja. Es ist halt nur mini klein, ja. Der kann ja nicht mehr als zwei Striche im Monat gemacht haben, ja, in diesen 3,5 Jahren oder was der gebraucht hat. Künstler verschleppen Dinge, Künstler sind nicht zufrieden. Und ich glaube, auch diese Mentalität, das ist am Ende wieder eine Mentalitätsgeschichte, ja. Du hast es halt nicht fertig. Deine Kampagne ist am Ende vielleicht immer noch nicht fertig, weil du am Ende doch irgendetwas noch verbessern und verändern kannst. Und ich glaube, wenn du diese Einstellung auch mitnimmst, dann steht auch einer stetigen Verbesserung deine Performance nicht im Weg. Ich glaube, das spricht allen so ein bisschen aus dem Herzen.
Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Auch gerade diese ständige Iteration und das immer weiter besser zu treiben, gerade in Kombination mit den ganzen mutigen Sachen, Komfortzone, ausgetretene Pfade verlassen, das kann ich gut nachvollziehen, dass das nie fertig ist. Was kannst du denn den Zuhörerinnen und Zuhörern denn sagen, damit sie innerhalb ihrer Organisation sich A, durchsetzen können, aber auch weiterhin den Mut finden und den Mut auch verbreiten können, um diese ausgetretenen Pfade wirklich zu verlassen und nicht gleich wieder eingefangen werden von allem, was konform ist und was einfach schon vermeintlich sicher, wenn zwar nicht besonders herausragend, aber erstmal die Sicherheit ist doch vermutlich der größte Feind von diesen mutigen Schritten, wie du sie zu Recht forderst.
Genau. Also ich glaube, dass du es aus verschiedenen Ebenen sehen musst. Ich glaube, dass du aus der Sicht von Unternehmenslenkern, Denkern, wie auch immer mal jetzt von den CEOs und dieser Welt, musst du halt zulassen, dass du deinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern so viel Selbstvertrauen auch mitgibst, dass sie dir auch diese Dinge vorschlagen. Weil ich bemerke ja folgende paradoxe Situation. Die Frage, die du mir stellst, die wird ja immer gestellt. Ja? Und ich habe aber so das Gefühl, dass die Unternehmen weder in Österreich noch in Deutschland besonders feige sind. Das stimmt überhaupt gar nicht. Ja? Ich habe eher immer so das Gefühl, dass die Leute oft eher aus Faulheit manchmal den ausgetretenen Weg gehen. Oder die sagen, mein Chef, der wird's nicht, der bei dem geht's halt nicht. Aber der Chef, der wird sich total freuen, oder die Chefin, wenn mal was anderes kommt. Also ich habe unglaublich tolle Projekte mit Unternehmen gemacht, wo die Leute gesagt haben, das ist ein Pharmaunternehmen, da geht gar nichts, wenn da nicht alles. Und dann sind die für die verrücktesten in ihrem Rahmen möglichen Dinge offen. Traut euch einfach, versucht's nicht, wir haben so viel Bedenken. Was das Größte? Meine Eltern haben zu mir gesagt, Robert, tu nicht zu viel denken, mach einfach. Und ich glaube, manchmal muss man alle möglichen Bedenken, die man hat, vielleicht auch einmal ein bisschen beiseite schieben und vielleicht einmal mit einer mutigen Idee vorpreschen und einfach mal dem Chef auch präsentieren. Ich glaube, dass vieles einfach auch nie präsentiert wird. Oder es wird in einer Art präsentiert, dass der halt das nicht verstehen kann oder sie es nicht verstehen kann. Und auch die Agenturen muss man hier sozusagen ein bisschen, auch die Agenturen sind hier welche, die selber sozusagen ein bisschen den Ansporn haben. Na, dann traut sich, schlagt's mal was anderes vor. Ich glaube, die Unternehmen sind viel mutiger, als man ihnen zutraut.
Mhm. Also ich glaube, ja. Ich glaube auch viele sagen auch immer so das Argument, oh, die ganze Messbarkeit ist der Feind der Kreativität und der Feind des Mutes. Ich hätte jetzt gesagt, gerade in sozialen Medien ist ja die algorithmische Steuerung ja eher so, dass die Aufmerksamkeitsökonomie eher die mutige Idee befördert und ich damit, wie wir vorhin schon sagten, ne, mit bei gleichem Geld eigentlich mehr erreiche, wenn ich jetzt nicht total in die falsche Richtung schieße, als der konforme Durchschnitt.
Also du hast da völlig recht und ich glaube, das eine schließt das andere gar nicht aus. Und ich glaube, dass viele einfach es nicht versuchen oder sie nicht trauen. Und meine Erfahrung wirklich der letzten Jahre ist, entweder habe ich nur Glück, aber die meisten, mit denen ich arbeite, die trauen sich in ihrem Rahmen etwas. Natürlich, es gibt immer Dinge, die halt nicht gehen, aber ich glaube, dass du innerhalb eines bestimmten Rahmens auch wieder kreative und andere Lösungen machen kannst. Und es muss ja eben nicht immer das Größte sein. Versucht halt schnell zu einer Lösung zu kommen. Versucht schnell einmal einen Test zu machen, einen klaren Testballon. Ich muss ja nicht ein Riesenprojekt aus allem machen. Ja, also das ist auch so ein Thema, ja. Dann muss erst ein Projektmanager, muss er planen, dann muss es eingehen. Machen wir mal eben und schauen wir. Und wenn es geht, dann passt. Und wenn nicht, es ist ja keiner gestorben. Was? Social Media ist ja nicht Herzchirurgie. Das ist ja das Gute. Da stirbt keiner.
Wenn es gut läuft, ja. Ja, richtig schöner Appell für, du bist ja so, das ist übrigens ein unglaublich schönen Claim, den du hast. Du bist ja auch ein sehr, sehr gefragter Keynote-Speaker und auf deiner LinkedIn-Seite kann man sagen, dass du du bist ja praktisch ein Botschafter für Mut und wilden Spaß. Habe ich das richtig wiedergegeben? War es Mut und
genau.
Wilder Mut Spaß?
Mut und wilder Spaß und du wirst lachen und ich hätte mir das selber nicht gedacht, aber ich wurde jetzt schon ein paar Mal einfach so von Agenturen oder in Unternehmen einfach zu so Telcos dazugeholt, um irgendwie den Leuten so, also die Hoffnung war, dass ich dem Chef Mut mache, sich über was zu trauen. Also hat sich dann immer herausgehört, der Chef, der traut sich eh. Ja, es hat nur noch es hat halt oft nur einen gegeben, der das Thema vielleicht von einer anderen Seite noch beleuchtet und vielleicht die eine oder andere Zusatzidee noch dazu einkippt.
Ja, großartig. Robert, meine Abschlussfrage, es hat mir super viel Spaß gemacht. Ich habe mir auch alle Künstler, also zumindest die großen Achsen, habe ich mir auf jeden Fall gemerkt, sonst höre ich mir den Podcast einfach nochmal an. Und ich werde nochmal, du hast ja auch ein paar Folien gemacht, ich werde die vielleicht nochmal in den Shownotes irgendwie verlinken, wenn ich darf. Bevor wir zum Ende kommen, was war im letzten Jahr deine beste und deine schlechteste Entscheidung?
Okay. Also fangen wir mit der besten Entscheidung an.
Ja.
Das ist viel einfacher. Das ist total leicht. Die beste Entscheidung war, mir viel zu spät allerdings ein eigenes Streaming-Studio einzurichten und nicht noch länger am Klavierhocker zu Hause arbeiten zu müssen, wo mir meine drei Teenager-Kinder permanent das gesamte Internet wegnehmen und ich ihnen furchtbar auf die Nerven gehe, weil ich so laut rede und sie im Homeschooling nicht mehr teilnehmen können. Also die definitiv beste Entscheidung war, gerade für all diese Dinge, die wir hier machen, einen digitalen Workspace zu haben. Mhm. Und was war die schlechteste Entscheidung? Das ist eine gute Frage.
Ja, bin ich ja froh, dass
da muss ich kurz nachdenken. Du hast es schon angekündigt. Man hat vielleicht spontan gar keine Antwort. Ich muss jetzt
Vielleicht hattest du ja keine Schle- also die ich frage mich das selbst. Ich finde das eine unfaire Frage und deshalb möchte ich hier auch der Fairness halber sagen, ich deute diese Frage, also vielen ist diese Frage gar nicht neu, deshalb können Sie sich ein bisschen darauf vorbereiten. Du, Robert, hast ja in unserem kurzen Vorgespräch bewusst darauf verzichtet, diese Frage vorher schon zu kennen, deshalb hast du jetzt eine wirkliche Überraschung. Ich finde das aber gut, deine Perspektive, dass du deinen drei Teenagern die Bildungschancen nicht versaut hast, indem du sie die ganze Zeit durch dein Geschrei und deine große Bandbreite belästigst und du trotzdem noch deinem Erwerb nachgehen kannst. So, jetzt habe ich dich genug über die Zeit gerettet. Jetzt müsstest du schon irgendwie eine schlechte, oder vielleicht hattest du keine schlechte Entscheidung.
Ich weiß nicht, ich hätte noch eine schöne, gute Entscheidung, weil ich habe sozusagen eine lustige zuerst gebracht, ich habe eine ernste, gute Entscheidung ja auch. Letztlich war der Lockdown und all das dafür verantwortlich, dass ich mir endlich dazu entschieden habe, etwas gegen meine Schwerhörigkeit zu machen. Und ich bin ja seit dem Sommer jetzt Implantatträger und deshalb können wir auch locker, lässig, flockig wieder miteinander reden, weil ich dich auch auf beiden Ohren wieder höre. Also die Entscheidung, quasi endlich mein Hirn zu digitalisieren oder mein Ohr zu digitalisieren, war eine großartige Entscheidung des Jahres 2020 und die ist deshalb zustande gekommen, weil ich zu Hause allen so auf die Nerven gegangen bin, weil ich sie nicht mehr gehört habe. Und das war sicherlich eine gute Entscheidung. Und die schlechte Entscheidung war sicherlich A, so lange zu Hause zu arbeiten, das war sicherlich und immer daran zu glauben, dass wir eh jetzt schon nur mehr in der entscheidenden Phase sind. Mittlerweile weiß ich schon, dass wenn die Politiker sagen, wir kommen jetzt in die entscheidende Phase, da kann ich mein Büro hier noch für 6 Monate verlängern. Das ist egal, ja. Also das war vielleicht auch ansonsten muss ich sagen, war das letzte Jahr ein durchaus ein tolles Jahr und bin auch dankbar für die vielen tollen Erlebnisse und Begegnungen, die ich gehabt habe. Vielleicht tut's mir leid, dass ich nicht vorher noch mehr Leute umarmt habe. Das tut mir vielleicht ein bisschen leid. Ja, das war vielleicht eine schlechte Entscheidung. Aber ansonsten bin ich sehr happy mit allem.
Finde ich sehr schön. Ich hoffe, dass du das mit der Umarmung bald nachholen kannst.
Ja, schauen wir mal.
Ohne zum persönlichen Superspreader zu werden, sondern auf einer
genau so ist es, ja,
sicheren Basis. Lieber Robert, das hat mir ganz großen Spaß gemacht. Ich danke dir ganz herzlich für den super interessanten Ausblick, den Ausflug in die Kunstwelt. Ich habe super viel mitgenommen und ich freue mich jetzt schon auf unser nächstes Gespräch. Hoffentlich kommst du mal nach Hamburg oder ich würde dich auch gerne mal in Wien besuchen. Hoffentlich dauert das nicht noch ein Jahr.
Du, sobald es geht, werden wir uns wiedersehen. Vielen Dank auch für deine Ausdauer, das zu machen. Ist übrigens auch eine der GAN, ist übrigens die allerletzte und jetzt, das sollen sich alle noch hinter ihre Ohren schreiben, die wichtigste Social Media und vielleicht künstlerische Fähigkeit ist Ausdauer. Ich glaube, dass jeder hat mit 0 Followern begonnen, jeder hat mit 0 Hörern seinen Podcast begonnen. Leider Gottes sind wenige so wie du, die sagen, ich mache 100 mal 200, ich mach einen pro Woche und habe auch diese Ausdauer, weil nur dann wirst du am Ende auch belohnt werden und so soll es sein. Also haltet's durch, hört's nicht auf und macht's einfach weiter.
Super, das war ein schönes Schlusswort. Ganz herzlichen Dank, mein lieber Robert. Pass gut auf dich auf.
Vielen herzlichen Dank, alles Liebe und danke fürs Zuhören.
Danke, tschüss.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.